Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Podcast für alle Carolina Panthers Fans und auch die, die es vielleicht noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Heist und ich begrüße wie immer Kai Beuchling. Hallo, guten Tag.
Moin.
Du schon wieder.
Ich schon wieder. Wahnsinn.
Kai, ich wünsche dir und mir nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag.
Ja. Richtig gut.
Wuhu. Wir Dankeschön. Sind jetzt schon vier, also jetzt ja. So langsam aus dem Gröbsten raus. Sauber, würde man dann vielleicht sagen, stubenrein.
Ja, doch.
Ja, ne?
Meine Tochter ist vier, also insofern, die ist stubenrein, das passt. Katzen wahrscheinlich sind dann sowieso schon stubenrein.
Stimmt, das sollten die mit vier sein. Ja, vier Jahre Keep Talking. Gestern, hast du gesagt, ne? War der.
Ja, genau.
Ist gestern vor vier Jahren die erste Episode veröffentlicht worden?
Yes, 2019, genau.
Mhm. Krass.
Wir gehen in unser fünftes Jahr.
Ich habe heute dann noch gedacht, vielleicht, wenn ich dazukomme, dann versuche ich mal irgendwie was rauszuschneiden, so aus unserem ersten. Hin und her gestottert. Ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr, also für uns glaube ich auch noch viel schlimmer als für alle Zuhörenden, wäre extrem, extrem cringig. Vielleicht höre ich nachher mal rein und dann denke ich so, mein Gott, wie konnten wir das so lange aushalten?
Und warum seid ihr alle noch dran?
Ja, krass, ne? Also muss man sich ja auch trotzdem, ist ja nicht selbstverständlich, aber dann die Zeit, die vergeht ja dann so schnell und allein ist es bei uns in den letzten zwei Jahren ja nochmal so extrem viel passiert und dazugekommen einfach, ne? Das ist schon verrückt. Und bevor wir dann auf den nächsten Punkt kommen, fand ich es also für mich persönlich auch toll, wie viele coole Leute ich kennengelernt habe in den letzten vier Jahren nur durch Panthers-Fandom und Podcasting und so und auch was sich da schon für Möglichkeiten jetzt ergeben haben einfach, ne? Also ist schon cool. Muss man auch mal reflektieren und sagen, dass das schon ganz geil ist, was wir hier so
total
hingekriegt haben.
Also, ne, keine Ahnung. Nach so langer Zeit Fan sein auf meiner Seite auch irgendwie dann jetzt, was so alles irgendwie sich auftut, beziehungsweise was man alles dann jetzt in den letzten vier Jahren gemacht hat mit den ganzen, ich meine, wie viel Folge ist das jetzt dann?
Müsste ich mal gucken. Die sind nicht durchnummeriert und das sind ja auch in den Feeds immer nur die aktuellsten 100 abrufbar. Ich müsste mal durchgucken. Ich schätze, es müssten jetzt irgendwie sowas um die 130 oder so sein. Irgend sowas um den Dreh. Also dann jetzt so gefühlt dann, oder 130, denkt man, ja, vier Jahre ist jetzt letztendlich auch gar nicht so viel. Ja, ich meine, wir haben natürlich dann auch hier und da immer so ein bisschen Pause gemacht. Dieses Jahr ein bisschen länger. Und innerhalb der Saison, es sind ja dann auch nur 16 beziehungsweise 17 Wochen, dann noch so ein bisschen Draft und dann einen Monat noch so Vorbereitung, ne, dann ist es ja jetzt auch sind keine 50 Folgen im Jahr.
Ne? Ja, also noch nicht, irgendwann kommen dann ja die Playoffs und Super Bowl auch nochmal mit dazu, aber ja.
Das wäre ja eigentlich auch ein interessanter Punkt. Wann hören wir eigentlich auf? Hören wir auf, wenn wir den Super Bowl haben? Das ist halt auch schon eine ziemlich dumme Ansage, aber es könnte länger dauern noch.
Dumme Ansage. Ich kenne das ja selber so von Podcasts, die man gerne hört. Und wenn die dann darüber reden, so, ja, bis wann machen wir eigentlich? Dann bleibt einem immer kurz so einmal so, bitte nicht. So, ja, wenn wir müde sind, das zu machen. Sind wir müde, das zu machen? Nach vier Jahren bin ich noch nicht.
Nee, aber es wäre natürlich, wenn man dann sagt, alles klar, was weiß ich, jetzt machen wir noch mal vier Jahre und dann haben wir es im achten Jahr geschafft und wir haben den Super Bowl gewonnen, dann wäre es ja wahrscheinlich schon ein Punkt, mal zu reflektieren und zu sagen, alles klar. Ich bewundere das sehr bei den Kollegen vom Chiefs-Podcast, die trotz.
Die nicht gleich aufgehört haben nach einem Jahr.
Nee, aber dass die praktisch so, ne, so ein trotz hier Super Bowl gewonnen, klar, bam, und dann, die hauen ja auch echt super viel Zeug raus mit Newsletter und Podcast und etc., die machen ja auch einfach da super viel. Wenn, keine Ahnung, jetzt gewinnen die Chiefs jetzt noch 2, 3 Super Bowls hintereinander, so Patriots-Style-mäßig, ob die dann da noch so weiter motiviert und Bock hätten, keine Ahnung. Andererseits, wir haben ja auch immer weiter gemacht und haben keine, und haben halt nie was gewonnen und haben trotzdem weitergemacht. Also,
wir waren ja das andere Extrem.
Ja, ja, ne?
Und das ist doch eigentlich eher, also, boah, wie die immer noch sich aufraffen können, jede Woche eine Sendung zu machen über ein verlorenes Spiel und komische Coaching-Entscheidungen und so. Das finde ich eigentlich, also das würde ich auf der Seite eher, finde ich, bemerkenswerter.
Ja,
über Siege
recht,
spricht
ja,
man doch viel, viel lieber. Also,
das, ja, ja,
wir stimmt. haben das schon, dass wir durchgehalten haben, die vier Jahre, ist schon nicht so schlecht eigentlich. Also,
das stimmt.
Ja, ich finde schon.
Da können wir uns heute selber loben. Nice. Ich will gerade mal kurz gucken, ob ich hier auf die Schnelle rausfinde. Also, wir haben 142 Folgen veröffentlicht. Da sind natürlich hier und da auch mal so Bonusfolgen vielleicht dabei, die, glaube ich, nicht im öffentlichen Feed sind, aber dann war ich mit den 140 gar nicht so schlecht.
Na, du hast 130 gesagt, also insofern.
Habe ich 130 gesagt?
Gar nicht. Ja, ja, okay. Das war, ja,
sehr gut. Kurz, also nur weil es jetzt gerade passt, was schätzt du, ist die durchschnittliche Laufzeit einer Folge?
Ich anderthalb. Du zählst die History-Folgen noch mit rein.
Ja, ja, alles für alle 142.
Eine Stunde 40 Minuten.
Nee, es sind genau eine Stunde 29 Minuten 31 Sekunden. Wenn man alle Folgen am Stück anhören würde, wie lange wäre die vollständige Laufzeit?
Jetzt müsste man rechnen können, ne?
Ja, das stimmt, aber das wäre jetzt auch ein bisschen, also ja, muss man viel, aber es sind 8,6 Tage.
Für jeden, der neu gerade dazu gekommen ist und das erste Mal hört, Leute, es lohnt sich wirklich. Hört von vorne, ihr habt 8 Tage und dann hört ihr bis zu unserer nächsten Folge, weil das Spiel der Carolina Panthers nächste Woche ist ja gar nicht am Sonntag. Insofern, für alle, die neu dazugekommen sind, ihr habt einfach, nehmt euch jetzt eine Woche Urlaub, hört die Folgen alle nach.
Auch nachts, so unterbewusst.
Ja, und dann seid ihr durch bis zur nächsten Folge. Habt ihr alles gehört?
Und dann am besten alle blöden und guten Takes, die hätte ich dann natürlich auch gern mal repräsentiert.
Ja,
Moritz
viel Spaß
sagte
beim
am,
Transkribieren.
Keine Ahnung, am 18. Oktober 2020.
Du hast gerade wirklich gesagt, dass du das gerne haben würdest.
Nein, habe ich nicht, Quatsch.
Du weißt, es gibt diesen einen, der das genauso macht jetzt.
Das wäre aber schon sehr akribische Arbeit. Ja, da würde ich mir von dem einen dann eher was anderes wünschen, aber das sprechen wir zum Schluss.
Es gibt auch, glaube ich, also ich habe es ja durchaus schon mal gemacht, dass ich so meine Lieblingspodcasts, das waren aber so Laber-Podcasts, die habe ich von Anfang an 3-mal durchgehört, weil sie einfach so lustig waren.
Echt?
Also ja, krass. Ich habe, also gerade im Urlaub oder so, da gibt es so den einen oder anderen Podcast, den ich jetzt, also so Mikrodilettanten zum Beispiel, Gästeliste Geisterbahn, so in die Richtung, also irgendwie was sehr lustig ist oder so, die habe ich zum Teil von Anfang an bestimmt 3-mal gehört.
Echt? Ich habe tatsächlich noch nie einen Podcast 2-mal gehört, wenn ich nicht das Gefühl hatte, ich habe was Essentielles verpasst oder ich, ja, da wurde irgendwas gesagt, das will ich nochmal nachgucken oder so. Wie war das nochmal? Ansonsten habe ich noch nie einen Podcast 2-mal gehört.
Die waren so lustig, dass ich mich da einfach irgendwie immer wieder amüsieren konnte und mich gefreut habe, die Folgen dann nochmal zu hören oder so. Also immer, wenn ich halt durch war, aber da habe ich auch noch nicht so viele Podcasts gehört. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Sportpodcasts, also wer die nochmal von vorne hört, Respekt. Ich glaube, das wäre ganz schön langweilig. Retroperspektivisch 4 Jahre zurückliegende Podcasts im Bereich Sport zu hören.
Vor allem in der Frequenz der Erscheinung, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, alles klar, im Monat eine, maximal 2 Folgen oder dann so kurze oder so, ne? Und naja, dann kannst du nochmal schnell irgendwie reinhören, aber dann dieses wöchentliche, Panthers haben mal wieder verloren, naja.
Ja, also, weißt du? Nee, Laber-Podcast, immer wenn ich im Urlaub war, habe ich die zum Beispiel dann einfach am Pool weggebinged und einfach die ganze Zeit Podcasts auf den Ohren gehabt und immer wieder von vorne gehört und so.
Ich habe jetzt recht viele Podcasts gehört, denn ich hatte über das Wochenende zumindest zeitweise sehr viel Zeit. denn gestern war ja die Kickoff-Party der Footballerei in Hamburg. zu der ich auch angereist bin. Das war ein Erlebnis und bei allen Leuten um mich, um uns herum nur lustige Geschichten über Reisen mit dem Zug gehört, hatte ich auch, hatte dementsprechend sehr viel Zeit, auch einige Podcasts zu hören. Habe ich auch gleich noch einen schönen Aufhänger dazu, wie wir dann uns letztlich thematisch mal der Sendung nähern. Aber ja, war schön, gestern auch ein paar bekannte Gesichter wieder gesehen zu haben oder neue Gesichter kennenzulernen. Schöne Grüße auf jeden Fall. Es waren auch ein paar Panthers-Fans dabei, war auch cool. Ja, war ich mal wieder in Hamburg. Bei schönstem Wetter, habe ich Wahnsinn. Selten erlebt.
Ja, es soll ab morgen jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schlechter werden mit Regen und also schlechter. Endlich keine 31 Grad mehr. Das ist ja für uns Nordlichter hier einfach die Hölle. Ja, bis ab morgen soll es wieder kälter werden. Also hast du wirklich tatsächlich wahrscheinlich das letzte hochsommerliche Wochenende hier mitbekommen.
Stark. Ja. Stark. Jo. Und du so?
Ich auch. Ich bin müde. Ich bin einfach sehr spät gestern zu Hause gewesen und habe nicht
mehr lange geschlafen. Ja, du hattest auch Reiseerlebnisse.
Ich hatte auch, genau. Ich wohne nicht weit weg und habe trotzdem, wie wann bin ich gegangen?
Ja, 10 oder so, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das Spiel war noch nicht mal durch, weil ich schon da gesehen habe, oh, das könnte schwierig werden, nach Hause zu kommen. Und ich habe 3 Stunden nach Hause gebraucht. Das war bemerkenswert schwach von der Deutschen Bahn. Und ja, folglich habe ich nicht so wahnsinnig viel geschlafen, habe trotzdem heute dann das Spiel nochmal nachgeguckt, wozu ihr mich zwingt hier, damit wir den Podcast vernünftig aufnehmen können. 2-mal dieses Spiel gucken. Naja.
Ist aber schön, dass du da wirklich so viel Verantwortungsgefühl zeigst, um ja wirklich grundlegend hier nochmal was zu haben. Ich bin gespannt. Die erste Woche ist halt so praktisch fast gegessen, heute Nacht noch ein Spiel und dann war es das schon wieder mit der Woche 1. Wir haben ja gestern dann so ein bisschen parallel auch geguckt und dann hier und da auch so ein bisschen Red Zone mitverfolgt und waren ja dann doch auch bei vielen Spielen sehr überrascht. Ich glaube, dass ja, also ne, die normalerweise sind alle Podcasts nach Woche 1, ne, die ist ja auch eigentlich ein wandelndes Meme, die Overreactions nach Woche 1. Also ja, hat wieder gezeigt, wie schön und spannend die NFL sein kann und scheißegal, wie tief man drin steckt und sich durchgelesen hat und Bescheid weiß. Erstens, es kommt immer alles anders und zweitens, als man denkt, so, ne?
Ja.
In total. Ganz vielen Fällen. Ich habe das heute, ich weiß nicht, ob du da auch schon dazugekommen bist, einen Podcast gehört und die haben einen sehr schönen Anfang gehabt, mit dem würde ich gerne, die Idee würde ich gerne kopieren und dich auch die gleiche Frage stellen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1, Leute, entspannt euch mal, nehmt euch einen Tee und setzt euch, von 10, so eine Scheiße, wir sind völlig verloren, scheiß Panthers, scheiß Bryce Young, ihr könnt mich alle mal. Wo bist du nach der Premiere gestern und nach der 24-10 Niederlage gegen die Falcons? Wo schlägt dein Pendel aus?
Ganz klar auf der 1.
Habe ich mir gedacht.
Ja, es ist, also ja, vor 2-3 Jahren wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewesen. Ich habe dazugelernt und bin nach wie vor sehr entspannt. Man gucke sich unsere Tipps an. Wir haben beide eine Niederlage gegen die Atlanta Falcons eingeplant, nur um das hier mal fallen zu lassen. Wir haben, oder die Carolina Panthers haben gestern 24-10 verloren. Wir haben es eingepreist. Wir haben schon gedacht, dass es schwierig werden könnte gegen diese wahnsinnigen Running Backs, die Falcons haben, das Ganze zu verteidigen auf die ganze Zeit gesehen. Letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, war es eigentlich, zumindest in der ersten Halbzeit, fast besser, als ich erwartet habe. Mhm. Gerade so, was die Offense und was Bryce Young da aufs Feld gebracht hat. Das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Das hörte dann irgendwann auf, beziehungsweise wurde dann irgendwie so ein bisschen sloppy. Das ist irgendwie so das Wort des Wochenendes, ist mir gerade mal so aufgefallen. Nee, genau, also deswegen, aber genau das, was wir gesagt haben. Wir haben, also erstmal haben wir es getippt, zweitens haben wir einen Rookie-Quarterback, da muss ich vieles finden. Und das hast du auf beiden Seiten ganz klar gesehen irgendwie. Da waren so viele Flaggen und so viele Fehler, die einfach irgendwie wahrscheinlich im Laufe der Saison nicht mehr passieren oder nicht mehr in der Form passieren. Alles entspannt. Da waren sehr viele Spieler ja auch noch dabei, die in der Preseason gar nicht gespielt haben. Auch das muss ich natürlich erstmal finden und einspielen. Und ja, deswegen bin ich da ganz entspannt. Und meine Erwartungen gehen ja jetzt auch nicht Richtung Playoffs oder Super Bowl, sondern, und ich glaube, auch das stammt aus diesem Podcast wahrscheinlich, weil das auch meine Meinung ist. Eigentlich geht's hier ja nur um die Entwicklung der hauptsächlich von Bryce Young.
Ja, also ne, diese Erwartungshaltung war, glaube ich, wir hatten uns da ganz gut eingenordet, aber bei vielen, ja, weiß ich nicht, ob dann schon irgendwie ne, der Division-Titel irgendwie schon doch irgendwie relativ safe war, weil Bryce Young eben auch so ein guter College-Spieler war. Aber ne, also es ist ein Rookie-Quarterback und ich glaube jetzt unterm Strich, wir sprechen natürlich gleich noch so im Detail drüber, gewinnst du natürlich das Spiel selten, wenn du so viele mehr Turnover als der Gegner hast.
Genau.
Und das sind einfach Sachen, die bei einem Rookie-Quarterback passieren werden, schon immer passiert sind und auch weiterhin passieren werden. Und es wird auch die Saison noch öfter vorkommen. Im Gegenzug dafür, finde ich, hat man im Vergleich zur Preseason ja auch wirklich ein paar schöne Sachen gesehen, die möglich sind. Und wenn dann natürlich so ein, also gerade bei den Falcons, so ein Top-Safety mit der entsprechenden Erfahrung einfach genau weiß, wie man Rookie-Quarterbacks zu lesen hat oder was da antizipationsmäßig auf dem Platz passiert, dann fängt er halt auch einfach zwei so Dinger, ne? Also, ja. Von daher.
Ja, also brauchen wir auch nicht drum, das war ein Fehler von Bryce Young, so beide relativ ähnlich gelaufen irgendwie, also das war natürlich jetzt auch keine Mega-Leistung so von der Defense, aber schon klar musst du das als Safety dann auch erstmal wissen, dass du dann da in dem richtigen Moment nach vorne gehst und dir den Ball halt sicherst und so. Ja, aber das ist, also auch das noch, auch dazu nochmal, ne, Peyton Manning hat irgendwie absurd viele Interceptions in seiner ersten Saison geworfen. Und wie war das irgendwie? Ich glaube, seit 2002 hat kein First Round oder First Overall Rookie Quarterback mehr das Auftaktspiel gewonnen. Ja. Also das ist nicht leicht. Klar, ne, meistens spielen die ja wahrscheinlich in einer tendenziell eher schlechteren Mannschaft, weil First Overall ist klar, das sind dann ja auch die schlechten Mannschaften aus dem Vorjahr. Da sind wir sind jetzt ja nicht das schlechteste Team aus dem Vorjahr gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ja, weiß ich nicht. Viele sehen die Division halt als sehr offen an. Das ist sie auch. Also, ne, wer hätte gedacht gestern, dass die Tampa Bay Buccaneers das Spiel gewinnen?
Niemand. Genau. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hat.
Jetzt haben alle gewonnen, außer die Panthers. Das ist natürlich ärgerlich, aber absolut kein Drama, weil, wie gesagt, in dieser Saison geht es einzig und allein darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln und nicht, weiß ich nicht, in die Playoffs einzuziehen, die Super Bowl zu holen, wie auch immer man das nennen möchte. Wenn es funktioniert, wenn man in die Playoffs kommt, wehrt man sich mit Sicherheit nicht dagegen. Ist ja auch ziemlich egal, was für ein Pick wir nächstes Jahr haben, weil wir haben ja keinen in der ersten Runde.
Also einen guten Punkt
entspannt.
Finde ich natürlich auch. Und das ist ja praktisch auch so ein bisschen das Klassifizierende der Woche 1. Denn es war halt einfach die erste Woche, kein Team hat super viel Tape von einem anderen Gegner und da zählt die Preseason einfach nicht so arg viel davon. Und klar, natürlich haben wir das alle prognostiziert oder angenommen, dass die Falcons super viel laufen werden. Ja, haben sie getan, dass sie es fast ausschließlich tun. Das habe ich jetzt auch nicht so kommen sehen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Pässe er dann letztendlich geworfen hat. 3 oder 4, weiß ich nicht. Aber und trotzdem kannst du dich da ja nicht drauf verlassen und die Offensive Line von denen ist halt einfach auch verdammt gut, ne? Und das wird sich auch wieder ändern. Man wird auch von den Falcons irgendwann ein Spiel sehen gegen eine Defensive Line, die da anders eingestellt ist. entwickeln sich ja auch im Laufe einfach weiterhin Routinen und keine Ahnung, wir werden das gleiche Spiel ja nochmal haben, gegen Ende der Saison vermutlich, werden wir auch sehen, wie sich da das verhält und wie sich da die entsprechenden Trenches so dann verhalten, von daher.
Ne? Ja, total. Also und auch das muss man sagen, ne? Also die Falcons haben das gestern ganz gut gemacht. Nichtsdestotrotz halte ich auf alle Fälle Bryce Young für den besseren Quarterback im Vergleich zu Ridder und deswegen bin ich als Panthers-Fan optimistischer, was die Zukunft angeht. Also lass die Falcons von mir aus dieses Jahr die Division gewinnen und in die Playoffs einziehen. Weit werden sie da wahrscheinlich dann nicht kommen, wenn Ridder wenn der einfach ja nicht so eine starke Leistung bringt, wie ich das halt auch denke.
Oder halt nichts tut, also ne, oder halt nur mit dem Laufspiel wird man wahrscheinlich, also irgendwann wird er mehr werfen müssen.
So. Und wir haben nicht die beste, wir haben nicht die beste Passverteidigung. Das ist, kann man jetzt auch nicht behaupten, irgendwie, aber trotzdem hat das gestern nicht besonders gut funktioniert, auch die Bälle, die er geworfen hat. Ein einziger Ball auf Kyle Pitts war dabei, der wirklich gut war. Alles andere war ja auch eher so mau. Und deswegen, also ich glaube, wir brauchen uns da nicht irgendwie zu grämen. Das ist alles total schick.
Ja, ja.
So jedenfalls stand Woche 1.
Haben wir eigentlich News? Eigentlich nicht, ne?
Es gibt keine großartigen News, nee.
Okay, dann nehme ich den anderen Knopf. Es hat sich ja auch noch ein bisschen was getan, was dann letztendlich die zu startenden Spieler anging. Ich hatte das im Newsletter ja noch verschickt am Freitag. Wer unseren Newsletter nicht kennt, by the way, newsletter.wekeeppounding.de. Da werden wir immer freitags oder am Ende der Woche nochmal ein kleines Update schicken mit Ausblick auf das kommende Spiel. Da hatten wir gemutmaßt, dass der Wide Receiver Room etwas dünn ist durch die ganzen Verletzungen. Und letztendlich hat dann Adam Thielen sogar gespielt, trotz angeschlagenem Knöchel. Zumindest tauchte er so ja noch auf dem Injury Report auf. Der einzige, der dann letztendlich aus der Stammmannschaft ausfiel, war dann DJ Chark.
Ja. Genau, das ist natürlich ein großer Ausfall, weil das ist natürlich der Speedstar-Receiver irgendwie und der ja, zumindest wenn man den Berichten aus dem Training Camp glauben mag, die beste Connection mit Bryce Young hat. Ärgerlich, aber letztendlich nur ein einziger Receiver, der da ausfällt.
Wir gehen einmal so ganz kurz so die einzelnen Quarter durch, was da so passiert ist.
Gerne gleich, ja. Aber du bist ja einfach über einen Punkt hinweggesprungen, den ich jetzt regelmäßig mit dir machen möchte.
Ah, na dann.
Nämlich die Trivia-Time. Ja, genau, wir brauchen auf alle Fälle dann noch ein kurzes Ding für, weil ich werde mir jetzt ab und zu mal fragen, oder was heißt ab und zu, ich habe mir vorgenommen, eigentlich in fast jeder Sendung jetzt dir eine Frage zu stellen.
Zum Glück hab ich hier so ein Buch, wo ich vielleicht so Sachen nachschlagen kann.
Ich glaube, das wirst du darin nicht finden, aber wenn ja, dann wäre es total cool. Und die Frage heute fand ich ganz interessant, habe ich mir rausgesucht und dachte mir so, die stelle ich dir mal und ich gebe dir sogar 4 Antwortmöglichkeiten.
Oh, das ist gut.
Ne? Und zwar ist die heutige Frage, wie wird die Rivalität zwischen den Panthers und den Falcons genannt? Also Antwort A, Georgia-Carolina Rivalry, B, Cat-Bird Rivalry, C, I-85 Rivalry oder D, Battle of I-85. Mit I meine ich ein I, ne?
Ja, ich weiß.
Okay, alles klar.
Ich glaube C.
I-85 Rivalry?
Ja.
Das ist sehr interessant. Das scheinst du dann nicht gesehen zu haben oder so. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe auch, dass du das in Zukunft nicht machst und da reinguckst. Ich habe zu Beginn unserer Sendung auf unserem Twitter-Kanal genau diese Frage als Umfrage
gestellt. Ich habe nicht geguckt. Ich war heute ein bisschen eng mit zeitlich Rückreise und so.
Sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn du das auch in Zukunft dann nicht machst, weil ich habe mir das, ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant oder so. Habe diese Frage gestellt. Es gab bisher 9 Votes. Ich habe die jetzt nur auf eine Stunde gemacht, also in 12 Minuten ist die, ist das, oder in 11 Minuten. Jetzt ist es dann auch vorbei. 9 Votes. 33%, 33% und 33%. 3 auf Cat-Bird Rivalry, 3 auf I-85 Rivalry und 3 auf Battle of I-85. So, Georgia-Carolina Rivalry ist raus. Ich muss mal
dazu sagen, der I-85 bezieht sich auf die Interstate 85, ne?
Richtig, genau. Ja. Weil nämlich die Carolina, also weil nämlich die Mannschaften, die Carolina Panthers und die Atlanta Falcons so 4 Stunden an dieser Straße voneinander entfernt liegen. Und du hast recht. Es ist die I-85 Rivalry.
Ich hatte das schon mal gelesen irgendwo. Also im ich hätte es jetzt nicht sagen können aus dem also ohne die Antwortmöglichkeiten, aber ich habe das schon mal gelesen, also irgendwo, und daher das ist A und B, das war mir klar, dass es das nicht ist. Zwischen C und D war dann irgendwo im Hinterkopf drin, dass es einfach nur C ist. Ja,
ja, ich genauso ging es mir auch, als ich die Frage las. Also ne, so, ich habe mir die Frage halt so, ich habe die gefunden, und dann dachte ich so, schwankte ich auch zwischen den beiden und dachte, okay, das hört sich plausibler an als Battle of I-85. So, das passt nicht so richtig gut vielleicht. Und da war das auch mein Gedanke. Deswegen dachte ich, okay, die Frage ist interessant, aber nicht super kompliziert. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass da tatsächlich jetzt so unterschiedlich auch gewotet wurde. Also das finde ich gut. Ich mag das.
Ja, aber ist doch dann schon mal eine schöne Idee, dass dann alle wissen, dass man vor der Sendung da auch schon mal mit abstimmen kann, und dann können wir es auflösen dann so. Oder richtig, du löst es dann auf in der Sendung. Das ist doch schön.
Richtig, das werde ich nämlich dann auch gleich noch darunter dann schreiben, sobald es abgelaufen ist, dass das in der Sendung dann aufgelöst
wird. Das gefällt mir. Das machst du nur auf Twitter oder auch auf Instagram? Ist das eine Instagrammable Frage?
Auch bei mir war heute sehr viel los tatsächlich, deswegen habe ich, eigentlich wollte ich die Umfrage schon eine Stunde vor unserer Aufzeichnung machen, damit wir die Ergebnisse haben. Ich dachte aber, gut, das ist auch okay, wenn das Ergebnis dann gleich in 9 Minuten oder so stattfindet, dann kann man das immer noch mal auflösen, wie denn so unsere Hörer getippt haben oder so. Zukünftig mache ich das, glaube ich, einfach auf beiden Plattformen so, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, und zwei weitere Votes. Mittlerweile ist die Cat-Bird Rivalry mit 45% vorne.
Ja, zu simpel.
Ich find's interessant, und deswegen, ich habe noch ganz viele tolle Fragen, ich dann in der Saison einfach dir um die Ohren knalle und damit dann ja auch unseren Hörern auf den Social Medias. Also insofern haltet mal nach den Spielen immer so, ja, kann man das so sagen, nach den Spielen so gegen 20 Uhr, einen Tag nach dem Spiel 20 Uhr, kann man, glaube ich, gut im Auge behalten. Da wird dann wahrscheinlich eine Frage auf den Social-Media-Kanälen kommen.
Das gefällt mir sehr, sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt einmal kurz, beziehungsweise du, das sind ja schließlich deine Beobachtungen, über die einzelnen Drives der Panthers. Wir beginnen im ersten Quarter. Da sah ja noch alles ganz solide aus.
Total, gerade im ersten Drive, ne? Das hat auf beiden Seiten sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der erste Drive, den hatten ja die Atlanta Falcons. Da wurde der erste Wurf von Ridder direkt geblockt von Brown. Und das hat also auch retroperspektivisch, das sag ich heute schon, ich bin halt auch echt müde, also rückblickend hat mir das sehr viel Spaß gemacht, das nochmal zu sehen, weil wie Brown den Offensive Liner da in Ridder im Grunde genommen fast reinschiebt und dann einfach den Ball in die Luft haut, ne? Also wenn er den mitgeschnitten hätte, ich glaube, dann hätte der den sogar noch fangen können selber. Das war eine sehr, sehr fantastische Szene. Ich glaube, dann zweites Play war ein Runplay, und der dritte Spielzug war dann der Strip-Sack von Burns, den Ridder dann selber wieder recovered hat. Auch eine sehr, sehr schöne Szene. Also man kann im Grunde genommen sagen, Brown und Burns, meine Güte, die hatten Spaß.
Also ja, auch, also ne, zumindest ja auch jetzt im vierten Viertel ging dann ja eh nicht mehr so arg viel, aber am, ne, auch wahrscheinlich wegen Müdigkeit und etc. Aber die waren, also Brown auch, ne? Großartiges Spiel.
Das Beste tatsächlich, ne? Ich habe mir, wir können ja da immer so ein bisschen querskippen wahrscheinlich irgendwie. Das habe ich mir auch irgendwie rausgeschrieben, ne? Das Brown hatte 9 Tackles, 11 Solo-Tackles, einen Sack, einen Quarterback-Hit und 2 Tackles for Loss. So, seine 9 Tackles sind second most in seiner Karriere. Genau, und seine 8 Solo-Tackles sind sogar das höchste in seiner Karriere. Also mehr hatte er noch nie in der NFL. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ich glaube, das haben sie auch kurz, das habe ich nämlich, ist mir nämlich auch aufgefallen, aber ich habe das so ein bisschen hinten runterkippen lassen in meinem Kopf. Das hatten sie, glaube ich, auch in einem der Podcasts, die du dann wahrscheinlich auch gehört hast heute, dass er tatsächlich so gegen, wann war das, drittes oder viertes Quarter, ist er ja sogar Bijan Robinson noch hinterhergelaufen und hat
das Feld runtergejagt.
Ja, und das, ich glaube, das haben wir letzte Saison auch schon mal gehabt, ne, dass er da tatsächlich einen Runner gestoppt hat, und zwar nicht an der Line of Scrimmage, sondern dann tatsächlich irgendwo schon im Backfield. Das ist ziemlich krass. Der hat eine ganz schöne, trotz seines Gewichtes und seiner Statur, eine ganz schöne Athletik und scheint auch topfit zu sein, wenn er das auch noch abrufen kann in den späteren Phasen des Spiels. Also das war ein ganz, ganz starkes Spiel. Da dürfen gerne alle Hater, alle die, die denken, dass das der falsche Pick damals war, nochmal nachdenken. Also, und ich gehöre auch dazu, der den ja sehr langweilig fand, den Pick, aber ich glaube, wir können sehr, sehr froh sein, dass der da ist, weil der hat ordentlich was drauf und kann wirklich, also das ist eine Maschine für uns, in jedem Fall.
Könnte jetzt ja auch tatsächlich ein Spieler sein, ich meine, der war davor schon gut, aber vielleicht tatsächlich jetzt mit dem neuen Trainer und vielleicht auch mit dem neuen Scheme einfach nochmal einen anderen Schritt machen und dann vielleicht nochmal qualitativ, ja, einfach ein Level höher kommen.
Ja,
auf jeden Fall. Also ist ja prinzipiell eh immer möglich, aber das wäre vielleicht gerade so ein Kandidat, wo man sagt, ja, der war zwar immer da und hat seinen Job gemacht, aber, und da erinnern wir uns ja auch, ich glaube, er war sich ja auch mit Matt Rhule, glaube ich, nicht ganz so grün.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen und also das Scheme passt, glaube ich, auch richtig gut zu ihm. Das hat man schon in der Preseason gemerkt teilweise. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn dann die, wenn die gegnerischen Mannschaften das dann so ein bisschen raushaben und ihn dann irgendwie doppeln.
Er wurde oft dann gedoppelt zum Schluss raus, gell?
Genau. Sollte dann aber auch, also sollte den Mannschaften jetzt auch nicht so leicht fallen, wenn dann von beiden Seiten der Pass Rush dann halt auch brutal ist, weil da müssen sie sich natürlich auch drauf konzentrieren. Und Brian Burns hatte zwischendurch Phasen, wo er sich so mal rausgenommen hat, aber er war im Grunde genommen immer da und immer gefährlich. Das muss man auch nochmal dazu sagen, ne? Also es war nicht so ganz klar irgendwie bis zum Spielbeginn, ob er spielt oder nicht. Da war ja sehr viel gemunkelt, weil er ja auch ja nicht vollständig trainiert hat die Woche über, sondern aber anwesend war. Er hat gespielt.
Er sah und wie aus hat er jemand, gespielt?
Genau, er sah aus wie jemand, der einfach zeigen will, so Leute, er wirklich? Also das fand ich so bezeichnend. Ich glaube, bei dem ersten, bei diesem Strip, das muss der Strip-Sack gewesen sein oder der spätere.
Es ist einmal, wo er dann ja, das war glaube ich auch noch relativ am Anfang, wie er dann einmal direkt ja Robinson gestoppt hat, ja. Dass der, also hat ja nicht, der konnte ja keinen einzigen Schritt machen.
Ja, das gehörte zusammen. Da war tatsächlich erst der Sack von Luwu und Burns und der nächste Spielzug war dann direkt, wo Burns schon im Robinson bekommt ja. Den Ball und in dem Moment der Einschlag. Und ich glaube, das war dann wahrscheinlich genau der Moment, wo du gesagt hast, er ist gerade nicht günstiger geworden.
Ja. So. Auf keinen Fall.
Es war, also der hat wirklich gespielt, als wenn er was beweisen möchte, beziehungsweise als ob er einfach wieder da ist und jetzt. Also richtig gut.
Ja, absolut. Richtig
stark. Muss man vielleicht in dem Zug dann auch erwähnen irgendwie. Sein Gegenüber hat man jetzt nicht so wirklich wahrgenommen, oder?
Nee, aber auch interessant von der, also ne, von der Aufstellung jetzt. Ich habe leider heute, ich kann gucken, ob ich das parallel kurz hinkriege, ich habe noch keine Snap-Counts.
Kann ich dir sagen.
Dann sag mir doch mal.
Houston hat 52% der Snaps gespielt, okay. 27 Snaps. Und Brian Burns 96% 50 Snaps.
Hier der YGM.
4 Snaps.
Ja, ne?
Ja. Also da war sehr wenig Rotation letztendlich drin. Mhm. Tatsächlich. Also so YGM halt, wie gesagt, 4 Snaps, den habe ich auch natürlich gar nicht wahrgenommen.
Sorry, Yetur Gross-Matos für alle, die.
Ja.
Man aber, wird ja sprechfaul also, irgendwann.
Ja, das ist ja auch. Also. Umar Ebano zum Beispiel, der mir in der Preseason ja wahnsinnig gut gefallen hat, der hat nur Special Team Snaps gespielt, 18 Stück, aber gar nicht in der Rotation mit drin gewesen. Also da war recht wenig los gegenüber von Brian Burns. Also da hat man, finde ich, so gar nichts wahrgenommen, ehrlich gesagt. Deswegen, also das war ein bisschen schade, weil da hätte ich mir dann doch, also auch DJ Johnson zum Beispiel,
gar nicht,
der einzige Defensive Player, der aktiv, also der active war, aber nicht einen einzigen Snap gespielt hat, so nicht mal Special Teams, gar nichts. So. Insofern, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren in der Rotation, würde ich mal behaupten.
Ja, also auf Dauer, ich denke, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ne? Also man hat ja auch einfach gesehen, dass, also, und das ist ja passiert bei jedem Team und in jedem Spiel, ne, wenn die Offense nicht so wirklich funktioniert oder so produzieren kann, dann kann auch die Top-Defense, das geht halt einfach nicht 4 Viertel lang gut. Und ich denke, das war schon auch ein Punkt. Klar, Turnover-Verhältnis haben wir schon gesagt. Aber dadurch, dass ja auch praktisch dann im dritten oder im vierten Viertel ja eigentlich überhaupt nichts mehr passiert ist, die waren halt auch einfach platt. Ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist sehr anstrengend, natürlich so ein Laufspiel verteidigen zu müssen aus zwei so guten Running Backs. Das ist nicht wirklich wahnsinnig leicht, ja, das stimmt. Und dann ist es halt auch irgendwann vorbei, irgendwann läuft es dann rein. Gerade, wie gesagt, mit den Turnovern. Das darf natürlich nicht passieren. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, davon sind wir im ersten Drive weit weg. Das stimmt natürlich nicht ganz. Der erste Drive der Panthers aber, also der offensive Drive, der war ja eigentlich ganz gut. Bryce Young hat den Ball eigentlich ziemlich gut verteilt tatsächlich über das Feld. Er hat ja wirklich, ich glaube, so gut wie jedem Passempfänger im Laufe des Spiels tatsächlich auch mal den Ball gegeben. Das ist natürlich sehr schön zu sehen irgendwie, dass er durch seine Reads wirklich durchgeht und auch den Ball dann wirklich gut verteilt an die Spieler. Wäre natürlich auch schön zu sehen, wenn er dann wirklich so einen Go-To-Guy hat irgendwie, mit dem er dann da sehr gut connected. Das ist jetzt noch nicht so wirklich rausgekommen.
Auch das wird in der ersten Saison, glaube ich, sich nicht so eindeutig rauskristallisieren, oder?
Ja, ich hätte schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es Jonathan Mingo vielleicht werden kann. Ne? Zwei Rookies, die dann da tendenziell irgendwie auch mal ja nach dem Training, während des Trainings da so ein bisschen nochmal ein, zwei Sachen irgendwie besprechen, machen, tun, daran arbeiten irgendwie, weil sie einfach wissen, okay, wir sind neu, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr härter beweisen oder so. Das wäre schon ziemlich cool. Aber ja, magst wahrscheinlich recht haben und wer weiß, vielleicht ändert sich das Ganze ja auch, wenn DJ Chark wieder zurück ist und das ist dann, und das wird dann genau das, was wir sagen, da kommt dann mehr Tiefe da rein, das Feld wird auseinandergezogen und dann werden die Bälle wieder verteilt irgendwie, einmal Chark, einmal Thielen, einmal ein Run und einmal lässt du LaVisca Chenault mit einem Screen Pass irgendwie von hinten alles kaputt machen.
Den wollte ich ja gerade, also das war ja besonders auch am Anfang in den ersten Drives mit Chenault, das war ja auch cool, also, ne.
Ja, viel zu wenig Snaps, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat auch nicht wahnsinnig 25, viel bekommen. Der 25, genau, richtig, ja, 32%. Also oft stand er jetzt nicht auf dem Feld, aber das hat mir schon gefallen. Es waren ja auch direkt zwei Spielzüge hintereinander, wo man ihn so ein bisschen unleashed hat und so ein bisschen mal zeigen lassen hat, was der eigentlich kann.
Vielleicht nochmal kurz zu dem ersten Fumble, wo sich ja dann Bryce Young auf den Ball warf. Ich habe das nur einmal noch mal kurz gesehen, aber ich konnte es mir jetzt nicht noch mal genauer angucken. Hätte das ein Handoff wirklich sein sollen oder war das irgendwie ein Read, der halt dann irgendwie blöd war und er wollte ihn dann doch lieber selber nehmen und links rauslaufen?
Hast du es? Ja, ich glaube, er wollte ihn tatsächlich selber nehmen und rauslaufen und hat ihn aber ein bisschen zu. Also die Connection zwischen den Running Backs und Young hat nicht so wirklich gut funktioniert. Finde ich tatsächlich, die Übergabe sah immer so ein bisschen schwierig aus. Nicht so natürlich, nicht so fluide, wie man das ansonsten ganz gerne mal sieht. Das hat immer ein bisschen lange gedauert, auch letztendlich das Ende von diesem Spielzug, ne, der Turnover und Downs an der Falcons 10. Da waren auch so 1-2 Übergaben vorher drin an Hubbard irgendwie, die einfach zu lange gedauert haben, sodass die Defense sich schon darauf einstellen kann, dass der Ball auf alle Fälle jetzt beim Running Back ist und dass man diesen Lauf stoppen kann. Hat noch nicht so wirklich gut funktioniert tatsächlich. Und genau das war hier meiner Meinung nach genau das Problem.
Fandst du das vierte Down okay an der Stelle, das zu spielen?
Ja.
Ja, fand ich auch.
Ja, total. Also es ist irgendwie, auch da gab es ja ein bisschen Kritik irgendwie, warum bei dem Spielstand, also ich sehe auch den anderen Punkt, lass sie 3 Punkte machen und dann gehen sie in Führung und dann ist das immerhin schon mal ganz gut für den weiteren Verlauf des Spiels und insgesamt einfach so breite Brust. Du hast den ersten Drive, hast du von den Falcons gut gestoppt. Deinen Drive hast du gut so weit durchgebracht und dann machst du halt ein Field Goal. Aber ich mag das mutigere Coaching ja grundsätzlich lieber als dieses konservative, keine Ahnung, bei den Seahawks wäre das niemals wahrscheinlich möglich gewesen, dass da dann beim 4. und 1 da wäre das Field Goal sicher gekickt worden wahrscheinlich. Und das mag ich nicht. Ich mag das schon, wenn das ein bisschen, also ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, die Offense bleibt auf dem Feld. Das fand ich gut. Mhm. Ja.
Und dann kam dann auch schon die Interception der Falcons.
Genau,
die erste.
Ende des ersten Quarters, ne, die erste Interception. Passt durch die Mitte, der Safety passt auf, fängt den Ball ab und die Falcons sind kurz vor der Endzone der Panthers. Mhm. Das war natürlich maximal unglücklich, aber an der Stelle noch ja nachzuvollziehen, wenn man es so will. Sind halt die Fehler, die passieren.
Aber insgesamt so Passblocking und so Pocket-Präsenz, wie man so schön sagt, fand ich eigentlich ganz schön bei den Passspielen. Also er hatte dann schon auch ein bisschen Zeit und das sah so irgendwie ganz gut und dann so von der, ja, die Division und gut, ne, und dann hat halt gerade eben Jesse Bates hat halt genau zugeguckt, wo er hinschaut und ja, hat es dann halt einfach gerochen. Ansonsten wäre das auch ein schöner Pass gewesen, aber so fand ich das eigentlich ganz schön vom Passspiel her.
Er hatte irgendwann noch mal einen Pass drin, wo ich dachte, meine Güte, den darf er so nie werfen. Ich glaube, der ging auch auf Hayden Hurst, weil der auch kurz davor gewesen wäre, abgefangen zu werden. Also da muss er manchmal noch ein bisschen vorsichtig sein, dass er das nicht zu sehr versucht zu erzwingen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber wie gesagt, das sind alles Learning-Geschichten irgendwie. Er hat nicht den besten Receiving Core. Das muss er alles noch ein bisschen gucken. Aber du hast vollkommen recht. Du siehst bei ihm einfach, er gerät nicht in Panik, er bleibt ruhig in der Pocket. Die Pocket, also auch um das direkt vielleicht abzuhaken, irgendwie die O-Line hat mir sehr, sehr gut gefallen gestern tatsächlich. Gerade in der Passverteidigung hat das wirklich gut funktioniert. Auch das natürlich gegen Ende tendenziell ein bisschen schwächer, dann natürlich da wurden die großen Jungs ein wenig müde. Aber die Passverteidigung hat eigentlich sehr gut funktioniert. Sie haben eigentlich sehr gut Zeit für Bryce Young erkauft. Das Run-Blocking war jetzt nicht so stark, weil da haben sie im Grunde genommen viel zu wenig Löcher für die Running Backs gemacht.
Aber halt auch alles meistens Inside, ne? So, also gerade das vierte Down fand ich da gut. Ich meine, es war super kurz, ne?
Ja,
wirkt im Nachhinein natürlich etwas uninspiriert, aber was willst du denn sonst machen an der Position, ne?
Wenn du Löcher frei blockst, dann wird auch das funktionieren, gerade mit den Running Backs oder gerade vielleicht mit Chuba Hubbard, der dann, wenn er erstmal so ein Loch gefunden hat, da dann auch den Speed aufnehmen kann und durchgeht. Ich muss echt sagen, also ne, das war gestern auch so ein bisschen der Running Gag. Vielleicht, weil ich Chuba Hubbard ja eigentlich eher kritisiere und bei mir wäre er aus dem Roster schon rausgefallen. Gestern hat er mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da sah er wirklich aus wie der bessere Running Back von den beiden. Man muss dazu sagen, ne, Sanders war ja auch angeschlagen in der Preseason, hat noch kein Spiel für die Panthers gemacht. Das muss ich auch erstmal finden. Chuba Hubbard hat aber gestern wirklich was aufs Feld gebracht. Da habe ich dann gesehen, warum sie ihn behalten wollten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir fehlt dennoch der Powerback. Beiden sind mir zu ähnliche Spielertypen. Ich hätte mir das dann eher, also vielleicht so jetzt ohne wieder auf Chuba Hubbard einhacken zu wollen, aber Sanders, weil du dem einfach Geld bezahlst, irgendwie viel. Und Foreman hätte mir deutlich besser gefallen, weil du da was hättest reinbringen können. Okay, lass den einen einfach die ganze Zeit rennen und wenn sie müde sind, dann kommt halt Foreman und mach dir nochmal den einen Yard oder so. Bijan Robinson zum Beispiel, also der hat ja fast jedes Mal Minimum ein Yard gemacht. Also da wäre ich an Falcons Stelle total hoffnungsfroh, wenn ich beim 4. und 1 da gehe. Bei unseren Running Backs fehlt mir da immer noch so ein bisschen das gewisse Etwas, diese Power, die da vielleicht dann kommen muss, ja.
Die Running Backs waren ja auch, es war ja sehr ausgeglichen, ne? Hätte man jetzt auch nicht so gedacht, dass Sanders dann, klar, hatte die etwas größere Rolle, aber dass Hubbard schon eindeutig so die Nummer 2 und sehr, ja, sehr, wie sagt man, also fast, ja, nicht fast gleichmäßig, aber also Hubbard hatte schon einen sehr, sehr hohen Anteil am Laufspiel. Ja,
habe ich auch überhaupt nicht mitgerechnet. Ja. Ich dachte tatsächlich, dass Sanders wirklich da eigentlich, ja, weiß ich nicht, 90% ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber 85% mindestens laufen wird. Das war jetzt nicht der Fall. Also Hubbard hat man schon ziemlich häufig gesehen und es hat ja auch ganz gut funktioniert letztendlich. Vielleicht ist auch das noch so ein bisschen der Verletzung, also ne, geschuldet, dass man ihn jetzt nicht direkt so viel laufen lassen möchte. Oder man hat einfach gesehen, dass Hubbard in dieser an dieser Stelle einfach der richtigere Running Back war. Ja.
Das erste Quarter endet punktlos und dann kommt das zweite. Ja. Natürlich.
Da ist dann relativ wenig passiert, außer eben die Punkte, die dann kamen. Also der Touchdown von Bijan Robinson als direkte Folge von dieser Interception, das 7-0, richtig schön gemacht. Alleine wie er als Rookie Frankie Louvu ins Leere laufen lässt oder ins Leere tackeln lässt, einfach weil er kurz seinen Spielzug verzögert. Also das war wirklich unfassbar. Das ist schon ein Running Back, den finde ich sehr, sehr beeindruckend. Der macht, glaube ich, echt, der wird sehr viel Spaß machen in der Liga. Mhm. Schade, dass er ausgerechnet bei den Falcons spielen muss. Aber genau, also das war ein sehr starker erster Touchdown für die Falcons. Und die Panthers haben den dann aber später beantwortet durch einen kurzen Pass auf Hayden Hurst. Der erste Touchdown von Bryce Young und natürlich auch von Hayden Hurst als Carolina Panther gegen sein Ex-Team. Insofern, der war auch, glaube ich, tatsächlich der Number-One-Target. Ne? Hayden Hurst hat, glaube ich, die meisten Bälle gestern bekommen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Das sah schon ganz gut aus.
Ja, den mochte ich auch. Es gab noch eine Szene, die ist jetzt natürlich nicht sonderlich sportlich herausragend, aber das hat so ein bisschen gezeigt, was dann Bryce Young doch dann auch irgendwie kann und sieht. Da hatte er, glaube ich, dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, ob das schon im dritten war oder noch im zweiten, dann nimmt er dann einfach irgendwann so den Rollout so nach links. Merkt dann, es geht nicht, kann nicht laufen, ich kann ihn jetzt auch wegwerfen oder ich pitche ihn halt irgendwie links irgendwie zu Hayden Hurst rüber, der ihn dann noch so fängt und dann, also fand ich irgendwie, sah umsichtig aus so. Wie gesagt, jetzt kein riesengroßes Highlight, aber das ist mir irgendwie so hängen geblieben, diese Szene.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich, ich glaube, wir werden relativ wenig spektakuläre Highlights sehen. da wäre dann ein anderer ein anderer Quarterback im Draft wahrscheinlich der richtigere gewesen. Ich glaube, hier kriegen wir tatsächlich dann eher was Solides. Und genau diese Szene ist im Grunde genommen prototypisch genau dafür.
Mhm. So, dann gibt's noch ein defensives Highlight im zweiten.
Genau, das war dann ein Sack von Brown. 13 Yard, glaube ich, ne? Das war dieser Wahnsinns-Sack, der 13 Yards zurückging. Also richtiger Raumgewinn für die Carolina Panthers. Da ist er einfach mal komplett durchgebrochen. Mit ihm hatten die Falcons so wirklich ihre Probleme. Derrick Brown hat da im Grunde genommen seinen Gegenspieler durch die Gegend geschoben, wie er das wollte. Und hier dann auch tatsächlich mit etwas Zählbarem. Ich glaube, wenn der auf dich zukommt, gute Nacht.
Ja, also dass der gleich im ersten Spiel so auffällt, wie er es sonst, wie er nicht getan hat einfach, aber ja, cool.
Mhm, total.
Auf jeden Fall. Drittes Quarter. Da wurde es dann schon, wobei, dann gab es ja erstmal die Führung.
Genau, auf jeden Fall. Da gab es erstmal die Führung durch so ein 43-Yard-Field-Goal von Eddie Pinheiro, der sich auch nochmal mit aufs Board packen durfte. Solide wie immer. Ich glaube, das war ja auch das einzige Field Goal, was er da dann natürlich geschossen hat. Aber ich bin froh, dass er da ist, dass er zurück ist. Und wir uns, also Sorgen muss man sich da nach wie vor überhaupt nicht machen, wenn der aufs Spielfeld kommt.
Wurde ja noch so ein bisschen so die Geschichte, na, weil das war die Rückkehr in den Falcons Dome, wo er ja Pech hatte beim letzten Mal. Ne? Das war dieses super knappe Spiel. Wir erinnern uns an diese Hail Mary zu DJ Moore, der das dann noch da gepflückt hat von PJ Walker. War das ja, war ein heißes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Um Gottes Willen. Ey, das war ein Spiel. Naja. Das war es jetzt gestern nicht.
Nee, war nicht ganz so heiß.
Genau. Ja, und dann kam auch in diesem Quarter war dann die zweite Interceptions der Falcons, ungefähr Midfield.
Sehr ähnlich. Ne, ja. Vom
1:1 kopiert von der ersten Interception. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen, ja, tendenziell so ein bisschen nervt. Kann man eigentlich vielleicht gar nicht sagen. Es ist das erste Spiel. Man hat gesehen, wie auch, das fand ich tendenziell echt ganz niedlich, wie sich Bryce Young dann geärgert hat und dann, als er dann rausgegangen ist, irgendwie so auf die Massagematte gehauen hat, so ein bisschen so Menno. Also, wo man von anderen irgendwie große Szenen erwartet, die dann ihre Helme durch die Gegend werfen oder bei Running Backs ist es dann wahrscheinlich eher dieses iPad oder dieses haut er einfach kurz auf die Massagematte so. Und man hat aber auch das Gefühl, das war so der einzige Ausbruch, den er sich hat geleistet, also wirklich so draufgehauen und danach war es dann auch wieder gut. So, das reicht dann auch jetzt irgendwie. Ich glaube, auch die Pressekonferenz nach dem Spiel, da hat er dann ja tatsächlich die Fehler auf seine Kappe genommen. Ich glaube, er reflektiert das schon ziemlich gut und das war auch so ein bisschen so Konsens gestern dort, wo wir das Spiel geguckt haben. Der scheint sich da jetzt nicht so beeindrucken zu lassen von solchen Fehlern, die denn da passieren, sondern ich glaube, er, klar, in so einem Spiel, ja, so ein Fehler kann dann auch zweimal passieren. Ich glaube nicht, dass ihm das unbedingt jetzt nochmal direkt im nächsten Spiel wieder passiert oder so. Da wird er dran arbeiten. Das hat er ja auch gesagt. Er wird ein bisschen, er muss daran arbeiten, auch die Tiefe zu sehen, was dann da passieren könnte und das zu antizipieren. Und ich glaube, da muss man sich wenig Sorgen machen, dass er da nicht irgendwie klug rausgeht, sozusagen.
Ja, denke ich auch. Die Falcons gleichen dann aus mit auch einem Field Goal, 49 Yards von, ich traue mich nicht, den Vornamen auszusprechen.
Young Wei Koo.
Young Wei? Okay. Ja, Nachname ist ja einfach.
Ich habe den so häufig in meinen Fantasy-Ligen, jedes Jahr immer wieder, ich weiß gar nicht warum. Und irgendwie sagen die meisten Young Wei Koo. Okay. Also?
Sagst du das auch. ja, dann gibt es nochmal eine schlechtere Aktion von Miles Sanders am Ende des dritten Viertels.
Genau, habe ich hier notiert. Ich weiß aber gar nicht, also der Ball, den hat er dann, ach doch, den haben aber die Falcons dann recovered, ne? Während eines Runs hat er den Ball dann gefummelt, also im Grunde genommen
verloren.
War das jetzt, er hat ihn verloren. Genau, und er ging dann an die Falcons und das war tatsächlich dann, ja, der dritte Turnover. Das Turnover-Game haben wir 3-0 verloren. Natürlich sehr ungünstig, wenn man ein Spiel gewinnen möchte. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt, tatsächlich. Weil auch hier ist dann im vierten Quarter in der Folge durch einen kleinen Run durch. Den Namen, ich mag das, wenn du den aussprichst. Durch?
Durch? Ach so, Tyler Allgeier.
Ach, kannst du den nicht aussprechen, wie du den das ganze Wochenende ausgesprochen hast hier?
Weiß ich, hab den immer richtig ausgesprochen.
Ja, möglicherweise war da auch irgendwie Alkohol.
Nee.
nein, du, ich weiß, dass du weißt, wie er ausgesprochen wird.
Nein, das ist ja auch nur eine Reminiszenz an Detti, weil der den immer so ausgesprochen hat.
Ist ja auch total lustig eigentlich. Also ein Spieler, der, also für uns Deutsche heißt er halt Allgeier. Das ist einfach so wie hier, ne, der Kicker Sam Ficken, wo sich alle ja dann irgendwie immer so, wenn der Name ausgesprochen wird, freuen. Genau, Allgeier. Der Allgeier hat dann mit einem 3-Yard-Run die Führung für die Falcons gebracht, 17-10. Und damit war das Spiel ja
also, ja, dann war's gegessen. Also das vierte Viertel ist ja wirklich nicht wirklich lohnenswert, sich anzuschauen.
Nee, genau. Es gibt keine positiven offensiven Geschichten, die jetzt hier noch stehen. Hier stehen nur noch zwei Sacks der Atlanta Falcons, die es dann da noch gab, weil die Offensive Line halt so ein bisschen schwächer wurde. Und dann noch ein kurzer weiterer Run von Allgeier zum 24-17. Zu 17?
Das ist auch das, spannend, dass ich da
mehr Punkte hier
auch. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken.
Richtig, genau. Also zum 24-10. Genau, nach einem weiten Pass auf Kyle Pitts, wo ich dann noch dort saß und gesagt habe, wieso darf der den Ball fangen? Ach ja, okay, CJ Henderson, der eigentlich eine gute Preseason gespielt hat, aber ja leider rein musste, nachdem sich, und das haben wir jetzt vielleicht unterschlagen, im zweiten Quarter, noch in der ersten Hälfte, JC Horn verletzt hat.
Ja, wir haben es vorher nochmal besprochen, ich habe es auch gar nicht so mitgekriegt, aber das war auch so ein bisschen dann der Situation gestern geschuldet, aber JC Horn lag auch am Boden, ne? Zunächst, genau. Und humpelte dann vom Feld und es hat keiner irgendeinen Kontakt gesehen mit einem anderen Spieler bei einem Tackle oder sonst irgendwas. Und da, das war ja sein Problem ja auch. Ich glaube, sein Fuß hat er sich ja in seiner Rookie-Saison ja auch gebrochen, ohne gegnerischen Kontakt. Und das ist natürlich übel. Und ja, es scheint jetzt bislang nur eine Hamstring-Verletzung zu sein, also Oberschenkel. Oder weißt du da schon mehr?
Nee. Ah, ja. Nee, aber also das ist, ich möchte nur das nur.
Nur, das nur in, ja, ja, genau, in Anführungszeichen, also, ja, ja.
Klar, guck dir J.K. Dobbins an, der sich gestern die Achillessehne gerissen hat einfach und einfach auch ein ähnliches Glück hat wie JC Horn, ja, der in der Liga ist, sich halt ständig zu verletzen, aber dann auch immer schwer. Das Gleiche gilt jetzt so ein bisschen, ja, also da wirft sich jetzt, also es ist eigentlich keine wirkliche Frage, es ist eigentlich ja schon so, er ist halt injury prone, wenn du es so möchtest. Das ist jetzt.
Ja, also es gibt noch nichts Neues. Das Einzige, was ich vorhin gelesen habe, es gab, glaube ich, auch keine öffentliche Pressekonferenz, sondern auch nur ein Zoom-Meeting mit Frank Reich und einigen Medienvertretern. Es gibt da nichts, keine großartigen Updates. Das ist alles Day-to-Day, wie es so heißt. Und puh, ja, aber ich, das macht's halt auch einfach nicht besser, ne? Dann jetzt dritte Saison und klar, jetzt kann ein Hamstring, das kann Day-to-Day sein, das können auch mal aber schnell 4 Wochen sein. Und wenn's richtig eklig ist, dann zieht das sich die ganze Saison durch, ne? Gab's auch schon oft genug.
Ja, das, also deswegen ist das sehr bitter für ihn einfach, weil der wünscht sich ja nichts mehr, als einfach eine Saison mal durchspielen zu können, letztendlich. Der will zeigen, was er kann. Und wenn er da ist, ist er ein sehr, sehr, sehr guter Cornerback. Und wir brauchen ihn wirklich dringend. Also ja. Wenn da jetzt doch irgendwas Schwerwiegenderes rauskommt, ja, dann wird sich so ein bisschen zeigen, wie die Carolina Panthers diese Saison sehen. Weil die Frage ist dann, holen sie noch jemanden? Oder spielen sie mit dem Roster weiter, den sie haben, wenn sie damit weiterspielen, also ne, wenn sie rausstellt, okay, der geht jetzt auf die IR, fehlt auf alle Fälle 4 Spiele und trotzdem wird nichts mehr getan, dann weißt du schon, okay, da wird jetzt nicht mehr versucht irgendwie, also da ist auch definitiv nicht das Ziel, in die Playoffs zu kommen, so wie, ne, als wir da wirklich einmal zugeschlagen haben, dann mit CJ Henderson und hier deinem Liebling.
Der gestern auch schon wieder eine Interception fing.
Ist es so?
Das ist so, ja.
Okay. Ja, also da bleibt halt ein bisschen abzuwarten, wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe auch, dass es nicht allzu schwer sein wird. Ich hoffe aber auch, dass sie ihn nicht zu früh wieder zurückschmeißen, damit das dann vielleicht noch schlimmer wird und wieder aufgeht und hast du nicht gesehen.
Ja.
Also, ja, ärgerliche Sache. Wichtiger Spieler für das, was wir vorhaben, was wir brauchen. Und gerade auch, gut, das nächste Spiel ist jetzt, haben wir noch einen Tag mehr Zeit. Also wenn es wirklich eine nicht so schwere Verletzung sein sollte und sie der Meinung sind, dass JC Horn spielen kann, hat er einen Tag mehr Ruhe. Er wird mit Sicherheit gebraucht werden gegen die Saints. Ja. Damit auch da alle Passempfänger abgeschaltet werden können.
Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil hier noch, du hast noch eine Notiz hier drin stehen, dass die Panthers haben Atlanta zu 0 Passing Yards allowed in der ersten Hälfte gehalten. Das der drittgeringste Wert in der Geschichte der Panthers. Liest sich so nett, aber ja, sie haben halt auch einfach überhaupt nicht geworfen.
Ja, das ist
so, also Statistiken und der Kontext so irgendwie, ne?
Genau.
Das ist irgendwie lustig. Musste ich nur gerade grinsen.
Vor allem, wenn du, ne, also null Passing Yards, aber du hast halt auch den, jetzt überlege ich gerade, wie sie das, ach so, der Bijan Robinson, das war ja eigentlich mehr so ein Screen Pass. Naja. Ja, also das ist auf alle Fälle ein bisschen absurd. Die Panthers Defense hat das schon, die hat schon richtig wirklich stark gespielt. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, 4 Sacks in der ersten Hälfte zum ersten Mal seit Woche 13 2019. Muss ich mal kurz überlegen. Woche 13 2019. Da müsste ja, war der Dezember? Nee, da war Rivera noch da. Ich glaube, ja, das war das Spiel gegen die Commanders. Und ich glaube, nach dem Spiel wurde er gefeuert. Wenn ich mich nicht irre. Oder ein oder zwei Spiele nach dem, irgendwie um den Dreh.
Saison 2019.
Ach nee, 20. Wann haben wir angefangen? Doch 19, 19 oder?
Ja, dann doch. 13, 19, da haben wir es. So, gucken wir doch mal nach. Okay. Ja, also lustiges Cocktailparty-Wissen, ne? Mhm. Cat-Teams are 0 und 12 seitdem im MetLife Stadium die schwarze Katze
appeared. Ach, guck, von der hatten wir es gestern
auch. Darüber haben wir auch gesprochen. Ja, genau. Also sehr interessant tatsächlich, ja.
Crazy.
Ja, aber da haben wir jetzt noch nicht so viel. Da waren wir noch ein bisschen unsortierter unterwegs, um das mal so zu sagen.
Schlecht, das Archiv ist noch nicht so gut.
Ja, das stimmt. Aber auch da, das ist auch sehr interessant tatsächlich zu sehen, wie wir da noch mit umgegangen sind. Ich glaube, ich hatte sehr viel auf Zettel dann auch wirklich die ganze Zeit geschrieben und so.
Mit Stift oder was?
Ja. Das habe ich eigentlich bis gestern habe ich es auch immer gemacht. Guck hier, Kyle Allen war da auf alle Fälle unser Quarterback. Naja.
Der jetzt Backup bei den Bills ist, der hat jetzt auch schon ein paar Teams hinter sich.
War bei den Falcons, habe ich das gestern richtig gesehen, Taylor Heinicke?
Ja, die haben den geholt in der Free Agency für gar nicht so wenig, also verhältnismäßig, aber der hat schon mal ein bisschen Geld bekommen jetzt auf jeden Fall.
Okay.
Ja, der Taylor. Gut, soweit das Spiel. Oder hatten wir noch einen wichtigen Punkt?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, mit dem Spiel sind wir tatsächlich durch.
Vielleicht waren ja von euch einige gestern auch bei dem großen Event in Frankfurt, bei der großen Kickoff-Party von RTL, ne? War ja schon so der Hauptgastgeber, und die Panthers und die Falcons-Community war ja auch am Start. Und da hat uns der liebe Kollege, der Alessandro von den Atlanta Falcons Germany, eine Nachricht geschickt nach dem Spiel. wahrscheinlich kommt er aus dem Feiern nicht raus. Ich habe sie selbst noch nicht gehört. Bin ich mal gespannt, was der so berichtet von diesem Event.
Lieber Kai, lieber Moritz vom Keep Talking Podcast. Hier ist Alessandro direkt nach dem Spiel, wie versprochen. Der kleine Einsprech quasi für euren Podcast, den ich jetzt leicht lediert machen muss. Und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachmastern, damit man meine Stimme nicht so extrem jetzt mitbekommt. Wir waren ja direkt hier im Stadion und haben das hier vor der Leinwand gesehen. Und erstmal zu der ganzen Stimmung. Es kam schon sehr, sehr nahe eines Stadion-Feelings. Also von daher, das war schon mal eine richtig gute Sache. Also das hat schon mal richtig, richtig Fun und Laune gebracht. Vielleicht kurze Einschätzung zum Spiel, soweit mir das jetzt möglich ist. 24-10 haben wir gewonnen, ja. Allerdings nicht der Sieg, wie man ihn sich gewünscht hatte, klar und eindeutig, auch wenn es nachher zum Schluss oder zumindest in der zweiten Halbzeit Bryce Young deutlich schwerer gefallen ist und wir da anscheinend umgestellt haben. Aber der Anfang, ja, und gerade auch Burns, der uns ja da richtig kaputt gemacht hat. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht aus unserer Sicht. Und dementsprechend muss man da Respekt sagen, was ihr da am Anfang gemacht habt. Ja, klar, wir haben hier und da ein bisschen highlighten können mit unseren Runs. Und die eine große Bombe nachher auf Pitts war auch richtig gut. Das war schön von unserer Seite, aber insgesamt war mir das alles zu stockig, zu verstolpert, zu... Ach ja, so wie es halt ist, wenn du in der Preseason halt nur 11 Snaps machst. Ja, also mit der Starting-Formation. Genauso sah das nämlich auch aus. Also letztlich haben wir gewonnen, weil ihr auch noch weniger, nicht eingespielt wart, aber zumindest da die Unerfahrenheit von Bryce Young gehabt habt. Ja, hier und da hätte er ein bisschen anders reagieren können. Die konnten wir uns zunutze machen. Das wird mit Sicherheit zum nächsten Spiel, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gerade gar nicht, wann das ist, wird das anders aussehen in Charlotte. Da erwarte ich mir ein etwas gehobeneres Spiel von beiden Seiten. Ja, also so die Einschätzung. Ja, wir haben gewonnen, ich freue mich auch drüber, aber ich wäre auch nicht gram gewesen und schon gar nicht der Community, die hier zahlreich erschienen war. Ja, wir haben auch mit den ganzen Riots bzw. Panthers-Leuten zusammengesessen. Das war eine richtig, richtig coole Stimmung. Also Grüße an unsere Lieblings-Community eigentlich, mit der wir ja mehr oder weniger schon verbrüdert sind, mehr oder weniger. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich wäre nicht mal gram gewesen. Das Spiel hätten wir auch verlieren können. Ja, uns hat es jetzt glücklicherweise getroffen. Wir gehen das erste Mal seit 17 mit einer 1000 raus und sind ungeschlagen. Super. Mal gucken, wie es weitergeht für uns. Aber viel Spaß noch in eurem Podcast. Und wie gesagt, entschuldigt die Stimme. Es war dann doch etwas lauter für mich. Es hat aber riesen Spaß gemacht. Ja, liebe Grüße an eure Fanbase und bis hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, Alessandros. Er hat ja so generell eine tiefe Stimme, aber er war ein bisschen, er hat sich, glaube ich, gefreut. Oft und ja, laut. Aber
die war auch nur halb so schlimm, wie er gesagt hat, seine Stimme, ne? Also insofern, aber sehr, sehr lieb. Er hat auch von alleine dran gedacht, weil ich habe tatsächlich das aufgrund des Rückreisechaos gar nicht mehr gedacht, ihm da nochmal eine Info zu geben, und dann hat er uns die Nachricht geschickt, da habe ich mich sehr gefreut, ja.
Atlanta Falcons übrigens ja auch eine recht große Community mittlerweile, die haben sich auch wirklich sehr, sehr toll organisiert in Deutschland und sind ja auch seit dieser Saison auch bei der Footballerei mit am Start, haben dort ihren Podcast also auch mit im Portfolio, Talk Up heißt der, seht ihr überall, aber wenn ihr ja die Footballerei-Kanäle, die ihr bestimmt auch abonniert habt, dann habt ihr das da sicherlich schon gesehen und solltet da ja auch die eine Folge von denen, so wie unsere, auch letzte Woche ja auch im großen Feed gehört haben. So, Noch eine Woche, beziehungsweise ein bisschen länger, wobei heute ist ja Montag, in einer Woche, dann ziemlich genau, kommt dann das Monday Night Game gegen gleich den nächsten Rivalen. Kai, Trivia, wie heißt diese Rivalität?
Das suche ich dir vielleicht für nächste Woche raus. Also jeder, der sich vorbereiten muss, kann das vielleicht tun, aber ich schaue mal, was nächste Woche für eine Frage kommt. Ja.
Wobei die Rivalität, die ist ja, glaube ich, gar nicht so, die ist nicht so verbissen wie, wie die Atlanta-Nummer, glaube ich. Ne? Ich glaube, Atlanta ist schon giftiger eigentlich, was die Feindschaft angeht.
Das auf jeden Fall. Obwohl ich, für mich ist halt die Rivalität zwischen den Saints und Panthers immer noch ein bisschen größer. So,
ich habe, wenn ich dran denken muss, weil ich habe eine, es gibt auch eine nette Anekdote, so ein bisschen aus der etwas jüngeren Vergangenheit, also jetzt nicht aus den 90er Jahren, da waren die Saints, glaube ich, eher auch noch in der anderen Division, beziehungsweise die Panthers, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal nachgucken.
Gibt da so ein Buch, da kannst du es
nachgucken. Gibt da so ein Buch, da könnte man das nachgucken. Muss ich gucken, da gibt auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die mir immer einfällt, wenn es um Saints-Panthers-Rivalitäten geht. Mal schauen, vielleicht gebe ich die hier zum Besten. Ja, was haben wir denn getippt, Kai, für nächste Woche?
Ich glaube, zwei Niederlagen, ehrlich gesagt.
Oh, sind wir mit 0 und 2 gleich, ne? Ja.
Böse. Ich glaube, ich bin sogar noch weiter mit Niederlagen reingegangen. Lass mich kurz schauen. Da muss ich natürlich jetzt hier wieder in den Ordner hin und her springen, weil ich bin ja gerade im Jahr 2019 gewesen. Also, ich habe eine Niederlage getippt.
Mhm.
Du nicht.
Ah, ja, siehst du. Ja, gespannt. Also die Saints auch eher so ein bisschen gestern Abend so, dass ich gesehen habe, etwas überraschendes Team. Ja,
aber schwächer, als ich erwartet habe, tatsächlich, glaube ich. Mhm. Also zumindest jetzt gestern.
Ja, ich muss noch mal ein bisschen lesen. Also gerade auch so entsprechend Laufspiel ohne Kamara und dann ja auch da war ja da auch das Receiver-Core so ein bisschen die Baustelle beziehungsweise, ne, aber Michael Thomas hat gespielt, hat jetzt aber, glaube ich, nicht so die Rolle wie der entsprechende Kollege Rashid Shaheed, heißt der, glaube ich, hat was Spannendes gemacht, werde ich mir nochmal angucken. Aber wir haben ja zum Glück den Tom, der uns wieder einen kleinen Scouting-Report geschickt hat und den hören wir uns jetzt natürlich an.
Hey, you that fast guy?
Yeah.
Oh, okay. I figured you were. Yeah, I was just trying to make sure. Hey, what was that route?
Moin. Ja, nachdem es im ersten Spiel gegen die Falcons nicht so gut gelaufen ist, haben die Panthers jetzt die Chance, es gegen die Saints zu Hause wieder gut zu machen. Ja, die Saints hatten einen schwierigen Start gegen die Tennessee Titans, haben letztendlich das Spiel 16-15 gewonnen. Dabei war aber gerade in der Offense noch sehr viel Sand im Getriebe. Derek Carr hat überhaupt nicht gut gespielt, hat Sacks kassiert, hat einen Turnover fabriziert, also ja, die Offense war nicht wirklich gut und ja, ein Problem ist dabei, dass die Line auch von den Saints ein bisschen schlechter geworden ist. Die Saints haben immer ihren Cap-Space nach hinten verschoben und jetzt merkt man so langsam, dass das wirklich zu Problemen führt. Gerade in der Offensive Line konnten sie nicht alle Spiele halten. Sie haben zwar noch jemanden wie Ryan Ramczyk auf Right Tackle, aber ansonsten könnte das schwierig werden. Gerade Left Tackle Trevor Penning war letztes Jahr verletzt, ist dieses Jahr ihr Left Tackle. Er wird gegen Brian Burns sicherlich einen ganz, ganz schwierigen Stand haben. Und ja, K auch, wie gesagt, noch nicht wirklich in Regular Season Form. Überhaupt nicht mehr der K, den wir vor zwei Jahren kennen. Das ist auf jeden Fall eine Chance mit Big Plays, gerade an der Line, Derrick Brown, Brian Burns, da wieder Druck zu machen. Es sah ja in unserem ersten Spiel echt gut aus. Und jetzt haben wir wieder eine gut bessere Chance. Problematisch wird's dann, wenn wir uns die Receiver angucken. Also, gerade Chris Olave, den hatten sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, der scheint wirklich richtig gut zu werden und der hatte ein richtig starkes erstes Spiel und über 100 Yards gemacht. Ich glaube auch, der wird wieder gegen uns richtig einschlagen. Mal sehen, was mit JC Horn ist, das wäre wichtig, wenn JC Horn spielt. Ansonsten wird wahrscheinlich Chris Olave wieder ein richtig geiles Spiel sein. Und das Ding ist, ich bin ja ein Riesenfan von dem Nebenmann, Rashid Shaheed. Der hat mir in der letzten Saison am Ende fast sogar noch besser gefallen als Chris Olave. Und ja, wenn wir gerade sehen, eigentlich sind, finde ich, unsere DBs sind okay, aber wenn da sich ein, zwei Leute verletzen, dann sieht's richtig schwer aus. Und ja, wenn wir noch gucken, die haben ja auch noch Michael Thomas als dritten Receiver. Das ist eine richtig fette Aufgabe, die uns auch erwarten. Selbst wenn K. Fehler machen wird, ich erwarte auf jeden Fall, dass die Saints auf jeden Fall punkten werden. Auf Tight End vielleicht noch zu nennen, Juwan Johnson, Foster Moreau. Das sind auch Spieler, die haben auf jeden Fall eine Qualität auf NFL-Niveau zu spielen. Und natürlich die Allzweckwaffe Taysom Hill. Also man muss vorsichtig sein, sie hatten ein schlechtes erstes Spiel, aber ich glaube, sie werden sich im Laufe der Saison ein bisschen steigern. Besonders im Running Game. Jetzt gegen die Tennessee Titans, ich glaube, das wird vielen Teams so gehen. Da werden viele den Lauf nicht etablieren können. Jamal Williams hat ein ganz, ganz grausames Spiel. Das wird wahrscheinlich auch besser werden. Ich glaube, so schlecht wie in Woche 1 wird der Running Game nicht sein. Ja, kommen wir aber zum Prunkstück der Mannschaft. Nee, finde ich der Defense. Dennis Allen, der Head Coach, ist ja eigentlich ein Defensive-Minded Coach. Deswegen hat man auch im letzten Jahr gesehen, wenn was funktioniert hat, dann war es die Defense. Und da gibt's aber auch ein kleines Problem, weil ich finde, in der D-Line sind sie nicht wirklich stark genug. Cameron Jordan, der ist ja schon ewig da und hat auch wirklich lange gut gespielt, aber man merkt, dass er in die Jahre kommt. Und ansonsten hinter sind noch Spieler wie Kalen Saunders und Kyle Granderson. Okay, man kann sagen, die haben NFL-Niveau, aber wenn, dann sind sie wirklich nur noch durchschnittlich. Sie haben sich im Draft verstärkt, haben jetzt Brian Brzee, auch Isaiah Foskey haben sich in der zweiten Runde dann geholt. Das sind gute Spieler, aber das sind Rookies und gerade an der D-Line wird es ein bisschen schwieriger. Okay, vor 3 Jahren hatten sie vielleicht noch Peyton Turner, auch Erstrundenpick, aber der ist überhaupt nicht durchgestartet. Das ist ihre Schwäche und da bin ich mal wieder gespannt, wie unsere O-Line dagegen spielen wird. Sah ja im ersten Spiel von unserer O-Line gar nicht schlecht aus und ich glaube, das ist jetzt auch wieder eine machbare Aufgabe, zumindest gegen den Pass. Im Laufspiel bin ich gespannt, da wird es ein bisschen schwieriger, gerade wenn wir auch die beiden Linebacker uns angucken. Demario Davis, das ist wie ein guter alter Wein mit den Jahren. Der ist wirklich richtig stark, noch einer der besten Linebacker. Und daneben Pete Werner, der staubt natürlich ab, dem tut's gut, dass er neben so einem All-Pro-Linebacker spielen kann. Und auf jeden Fall kein schlechter Linebacker, aber natürlich jetzt nicht auf diesem All-Pro-Niveau. Spannend, finde ich, ist dann auch die Secondary. Mit Marshon Lattimore und Paulson Adebo haben sie ein spannendes Tandem. Ist vielleicht nicht das allerbeste Cornerback-Duo, aber ich glaube, es wird leider gegen unsere Waffen, gegen unsere Receiver, wird das wahrscheinlich reichen. Gerade Marshon Lattimore, wenn jetzt Shark zurückkommt, hat Shark gleich einen richtig, richtig schwierigen Gegner. Auf Safety haben sie Marcus May, der gefällt mir auch, und Tyrann Mathieu, der Honey Badger. Früher ja einer der besten Safeties. Inzwischen merkt man auch, dass er nicht mehr ganz dieses ganz hohe Niveau hat. Ist so ein Do-It-All-Safety, den man überall einsetzen kann, der gerne mal im Slot spielt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob er die Klasse hat. Also wenn es eine Schwachstelle ist, würde ich schon fast sagen, dass Tyrann Mathieu die Schwachstelle der Saints Defense ist. Und vielleicht kann man da ja ein bisschen was machen. Insgesamt zählen die Saints als Favorit, wenn auch nur ganz, ganz gering. Also es wird wieder ein enges Spiel erwartet. Und ja, die Panthers müssen halt mit dem Pass Rush die O-Line der Saints vielleicht ein bisschen stürzen, dann einige Plays selbst machen. Es wird schwer in diesem Play, ich glaube, Young wird Probleme haben, vielleicht auch wieder Turnover machen, das erwarte ich schon. Aber insgesamt ist es diesmal vielleicht wirklich gerade mit der eigenen Offense explosiver zu sein, explosive Plays zu kreieren. Und ich glaube, dann hat man auch eine Chance gegen diese Saints, die zwar ihre Qualitäten haben, aber auch ihre Schwächen, dann kann man gegen die Saints auch gewinnen.
Ja, vielen Dank, Tom. Wie es denn dann ausgegangen ist und was es da dann zu besprechen gibt, das hört ihr dann nächste Woche. Kai, ich kündige das jetzt einfach mal so an. Ich gehe davon aus, dass wir dann wahrscheinlich am Dienstagabend aufzeichnen werden.
Ja.
Montag morgens beziehungsweise Dienstag morgens um 6 Uhr so à la Frühstücksei ist mit mir auf keinen Fall zu machen. Das könnt ihr gerade mal vergessen.
Dann müsstest du es ja auch wirklich live geguckt haben, das Spiel sozusagen.
Und das kannst du auch gerade mal vergessen.
So. Und
was bist heißt du das? Für ein Fan?
Ja, mein Wecker wird tatsächlich klingeln, aber nur weil, also ich liebe das ja sehr, diese ganze Stimmung und dieses ganze dann auch Nachtsgedingse. Aber ich, um Gottes Willen, kann jeden verstehen, der keinen Bock hat, völlig übermüdet dann am nächsten Tag bei der Arbeit dann zu sitzen. Und das werde ich wieder machen und und am Abend dann zu dir sagen, meine Güte, warst du schlau.
Stimmt, ist ja auch praktisch ein Evergreen.
Richtig.
Gut, vielleicht ist es ja das Riesenspiel, das muss man live gesehen haben, aber naja. Schön. Ich habe noch was mitgebracht zum Schluss. Einen kleinen Podcast-Tipp, den ich hatte das schon getwittert und ich glaube auch im Newsletter verschickt. Wenn ihr solche kleinen Bonbons haben wollt, dann solltet ihr den Newsletter abonnieren. Es gibt einen Podcast von Scott Fowler. Scott Fowler ist Sportkolumnist und Journalist beim Charlotte Observer. Der beobachtet, glaube ich, die Panthers seit schon immer. Also, ja, glaube ich, tatsächlich. Hat auch mehrere Bücher geschrieben, hat wirklich großartige Kolumnen auch im Charlotte Observer. Ist auch immer eine schöne Adresse, um mal die wirklich lokale Berichterstattung zu lesen. Ich finde das tatsächlich ganz wichtig, weil das ist einfach nochmal ein ganz anderer Filter als jetzt irgendwie klar deutsche Seiten oder auch irgendwelche anderen Blogs zu lesen. Das finde ich immer sehr schön. Und Scott Fowler hat eine Podcast-Reihe, Sport Legends of the Carolinas heißt das, glaube ich. Die hat auch schon ein paar Folgen, auch schon ein paar ältere. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Da gibt es dann Interviews zum Beispiel mit Jake DeLome, mit Wesley Walls, aber auch jetzt nicht auf Football bezogen, Steph Curry und eben Leute aus der Gegend dort oder die da eben ihren Einfluss haben. Und die aktuellste Folge ist mit Thomas Davis und das war ein wirklich sehr, sehr großartiges Gespräch. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass die Folge jetzt erst rauskam, weil das wäre unheimlich tolles Material für unser Buch gewesen, weil da wirklich nochmal ganz interessante Sachen drinstehen. Mhm. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein ganz tolles Gespräch, hauptsächlich über seine Verletzungen, wie das war mit den 3 Kreuzbandrissen und dann nochmal weiterzuspielen, das Verhältnis zu Luke Kuechly, der dann auf einmal gedraftet wurde, wo er gerade aber vor seiner Verletzung zurückkam, wie das war mit dem gebrochenen Arm im Super Bowl und allem. Das sind wirklich ganz, ganz krasse Insights, sagt man so. Wirklich empfehlenswert, kann ich nur empfehlen. Klar, ist auf Englisch, ist natürlich eine Barriere, aber für alle die das verstehen könnten oder die eben da sich da gerne mal reinhören wollen, wirklich kann ich nur empfehlen. Link ist in den Shownotes.
Sehr schön. Habe ich auch noch nicht gehört. Tatsächlich steht auch noch auf meiner Liste.
So, hast du noch eine Verabschiedung von unserer Geburtstagssendung?
Nee. Also thematisch sind wir, glaube ich,
sind wir jetzt am Ende.
Ja, ja. Hitzetechnisch auch. Es wird warm hier in meinem Aufnahmestudio. Trotz der ganzen Flasche Cider, die ich gerade getrunken habe, um mich wach zu halten. Ja, ich liebe das und dachte so, das heute zum Geburtstag, um anzustoßen, ergibt es schon irgendwie Sinn und so. Ja, nee, aber thematisch haben wir es, glaube ich, für
wunderbar. Eins. Das ist gut. Mein Kater schreit ja auch schon. Also der Vierbeinige, meine ich.
Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen,
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und das machen wir natürlich auch und sind dann nächste Woche wieder dabei mit unserem Podcast Keep Talking. Und bis dahin wissen wir auch, wie wir die Sendung in Zukunft beenden werden. Und Kai hat trotzdem den letzten Hashtag.
We keep pounding.